Vater im Himmel, wir preisen und loben deinen heiligen Namen, weil du solch eine herrliche Einrichtung, solch positive Gedanken gehabt hast, als du einmal die Ehe und Familie gegründet hast und auch parallel deine Gemeinde im größeren Format, das sein soll, was du auch im kleineren Format in der Familie hast. Und Vater, hilf uns, nicht nur wissend zu sein, sondern handelnd zu werden. In allen Punkten, die wir entdecken in deinem Wort, reinige du unsere Herzen und Gesinnungen jetzt. In Jesu Namen. Amen. Ich denke, ich habe in der letzten Stunde vergessen, etwas zu sagen, was ich sagen wollte. Mein Vorname heißt Roger. Meine Deutschkenntnisse sind so weit gediehen, dass ich weiß, dass das bedeutet, bitte per Du. Also sei so frei, mir wäre es recht. Und ich denke, im Allgemeinen hier auf der Konferenz duzt man sich gern. In der letzten Stunde saß ich mit meinem Sohn und meiner Tochter in dem Wortbild im Hotel Foyer. Nach der Antwort an Lamar fragt Lene: Papa, wie sieht die Liebe der Gemeinde für Christus aus? Und du als Ehefrau bist eben durch die Tür gekommen und ich deute auf dich und sage zu ihr: Lene, beschatte auch die Frau für 6 Monate, Tag und Nacht, und beobachte sie, wie sie mit ihm spricht, wie sie über ihn spricht, wie sie für ihn betet, wie sie ihn unterstützt, wie sie ihn liebt, wie sie sich ihm gibt. Und du wirst anhand von ihrem Wandel 6 Monate lang auch sehen können, wie die Gemeinde Christus zu lieben hat. Auch das ist eine Aufgabe, die nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden kann, sondern eine Aufgabe, die nur geschehen kann in der Fülle des in uns wohnenden Heiligen Geistes. Das Problem von vielen, vielen, vielen Menschen ist, dass sie denken, die Ehe ist ein Geben und Nehmen, 50-50, und es ist 100-100. Und um diese 100-Prozentigkeit zu erweisen, brauchen wir dazu die Fülle des Geistes, die Kraft des Geistes, um das zu tun. Es geht weniger um das Wissen im Kopf, denn wir wissen das. Es geht darum, das in der Tat zu realisieren, in der Situation, wo Missverständnisse vorkommen und so weiter. In Epheser 5, Vers 33 steht deutlich geschrieben: Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau wie sich selbst. Die Frau erweise dem Mann aber Ehrfurcht. In unserem Programm ist das ein klein wenig falsch rausgekommen. Es heißt dort, seine Braut so wie Christus ehren. Und eigentlich ist es umgekehrt: Die Braut ehrt Christus, die Braut Jesu ehrt Christus, und in der Ehe soll die Frau ihren Mann ehren. Das ist das, was gemeint ist. Das griechische Wort in diesem Text ist, normalerweise würde ich nie griechische Wörter zitieren. Also das liegt mir fern. Aber hier möchte ich das besonders tun, weil das uns eventuell bekannt sein könnte. Es ist das griechische Wort phobeo, Phobia im Englischen. Das heißt, ist auch das Wort übersetzt mit Ehrfurcht in diesem Text. Ehrerbietung oder Ehrfurcht oder Furcht. Ich schlug einige Stellen auf, um zu sehen, wie das Wort woanders benutzt wird. Nach dem Stillen vom Sturm, die Jünger fürchteten Jesus, ist das gleiche Wort. Jesus stillte den Sturm und plötzlich, ich kann mir denken, ja, ein schrecklicher Sturm, hohe Wellen, Wasser ins Boot und sie denken, wir gehen unter und plötzlich so still wie der Wald draußen jetzt. Und die Jünger denken, wow, der Mund klafft auf und eine Ehrfurcht, ein Zittern sogar fast, kommt in sie. Das Wort wird benutzt in dem Text Markus 5, Vers 33. Die Frau mit dem Blutfluss berührte Jesus und aus ihm ist Segen rausgegangen und sie wurde geheilt und ihr Blutfluss auf der Stelle hörte auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Die Jünger tadelten und sagten, man stupst hier, es ist in der Menschenmenge, dass du fragst, wer mich berührt hat. Aber Jesus wusste, jemand berührte mich glaubend und von mir ist Kraft ausgegangen. Und das heißt, die Frau kam mit Furcht zu Jesus, mit Ehrerbietung, mit Zittern. Cornelius, Apostelgeschichte 10, Vers 2, der Gott fürchtete, einer von der italienischen Bande, und er fürchtete Gott. Das heißt, echt und aufrichtig auf der Suche nach Gott. Es ist ein intensives, starkes Wort. Es ist nicht irgendwie so ein Lala-Wort, sondern ein Wort, das anspricht von Ehrerbietung und hohem Respekt. In 1. Petrus 3, Vers 2 lesen wir in diesem Zusammenhang von Petrus über den Umgang der Frau mit ihrem Mann. Und es heißt in 3, Vers 2, der Ehemann wird gewonnen zum Glauben, der ungläubige Ehemann wird gewonnen zum Glauben, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. In Furcht, das ist das gleiche Wort. Das heißt, ein Wandel in Ehrbarkeit, ein Wandel in Gottesfurcht. Nun, ich darf hier uns zum Alten Testament führen. Im 1. Mose und möchte kurz etwas zeigen, was unser Hauptproblem ist auf dieser Welt zwischen den Geschlechtern. 1. Mose, Kapitel 3. 1. Mose, Kapitel 3. Da steht von dem Sündenfall in Kapitel 3. Und Gott kommt und er sagt, Vers 14, da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Jede Frau kann das bestätigen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Dieser letzte Satz wurde, denke ich, von vielen falsch interpretiert. Es könnte positiv klingen. Ja, sie hat ihren Mann lieb, ihr Herz ist auf ihn gerichtet, ihr Verlangen ist auf ihn gerichtet. Aber denken wir daran, das ist der Fluch. Es ist kein schöner Satz. Wie versteht man den Satz richtig? Kapitel 4, Vers 7 hat genau die gleiche Aussage in einem anderen Zusammenhang und wir dürfen da sehen, was diese Aussage bedeutet. Gott sagt, ist nicht so, wenn du Gutes tust, darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Kain hatte Hass in seinem Herzen gegen Abel, und wurde von Gott gewarnt, du musst Herrscher sein über die Sünde, wenn du nicht Herrscher bist über die Sünde, wird sie über dich herrschen. Das ist hebräisch identisch in der Form und das Verlangen der Sünde ist auf dich gerichtet, Vers 7, du aber sollst über die Sünde herrschen, es ist identisch wie die Aussage in 3,16 vom Urtext. Gehen wir zurück zu 3,16. Dein Verlangen als Frau wird auf deinen Mann gerichtet sein, um ihn zu herrschen. Er aber soll über dich herrschen. Das heißt, es ist hier durch den Sündenfall ein Geschlechterkampf in die Weltfamilie gekommen. Der Mann versucht, die Frau zu dominieren, und sie versucht wiederum, ihn zu dominieren. In der lateinischen Welt gebraucht man ein Wort Machismo, um die Herrschaft des männlichen Geschlechts zu beschreiben. In vielen Kulturen gilt die Frau, verglichen mit unserer Kultur hier oder bei uns in den Staaten, gilt die Frau kaum was. Wir waren in Afrika. Die Frau trägt ein Kind vorne, ein Kind hinten und 20 oder 30 Kilo Wasser auf dem Kopf und läuft auf der Straße zum Feld und bestellt die Felder. Und kommt heim und kocht. Und die Männer spielen. Und ich sehe das an und ich sage, was für eine Gesellschaft ist diese, dass die Männlichen so über die Frauen herrschen. Aber es ist verankert im Sündenfall. Menschen ohne den Heiligen Geist in ihren Ehen versucht der Mann, die Frau zu unterjochen und versucht die Frau dagegen zu arbeiten, dass sie ihn unterjocht. Es ist kein schönes Bild. Und es ist weltweit zu sehen. Wir gebrauchen häufig das Wort Manipulation, um Menschen zu beschreiben, die andere unterjochen wollen. Und sie sind oft sehr glatt mit ihren Worten der Manipulierung, um andere dazu zu zwingen, zu dem, was sie wollen. Ich bekam einen Anruf gestern und es haute mich vom Tisch. Vorgestern. Und da habe ich gedacht, ich höre nicht recht. Wie ich plötzlich manipuliert werde, Dinge zu tun, die ich nicht tun kann, tun soll. Einen Anruf zu betätigen, den ich überhaupt nicht betätigen soll. Pure Manipulation. Roger, du bist wer? Ich bin nicht wer. Gott ist wer. Aber die Person meint, ich wäre wer und ich bin nicht wer. Ich bin nicht jemand. Und kann in dieser Situation erst recht nichts ausrichten. Und den Anruf betätige ich auf keinen Fall. Aber jemand versuchte mich zu manipulieren, den Willen des anderen auszuführen. Das geschieht überall. Täglich. Wer Respekt und Ehrfurcht vor einem anderen Menschen zeigt, versucht niemals zu manipulieren, niemals zu beherrschen, niemals zu kontrollieren oder zu dirigieren in dem diktatorischen Sinn. Dieser Geschlechterkampf ist ein furchtbares Problem in unserer Welt. Und die Domination von Männern über Frauen hat eigentlich eine Gegenreaktion hervorgerufen, um einige der Missstände zu korrigieren in Feminismus. Und die Reaktion ist da wahrscheinlich zu weit gegangen an vielen Stellen, sodass alle beide dann falsch sind. Die Überdomination auf der einen Seite und die reaktive Domination auf der anderen Seite. Alle beide gefallen Gott nicht. Alle beide sind nicht, was die Bibel meint. Der Mann in der Ehe hat seiner Frau selbst aufopfernde Liebe zu erweisen. Die Frau dagegen oder dem gegenüber kommt dem Mann mit Respekt, mit Anerkennung, mit einer gewissen Ehrfurcht. Nun, ich weiß, was manche denken. Ich weiß, weil ich in vielen Gesprächen gewesen bin mit solchen, die das mal anschauen. Und ich habe in der letzten Stunde etwas gesagt und ich möchte das hier auch formulieren und möchte bitten, dass eure Köpfe nicht zu schwer rauchen. In der letzten Stunde sagte ich, und keiner sagte nein, unsere Liebe hat bedingungslos zu sein. Unsere Männer. Die Liebe von uns Männern für die Frau, wie Christi Liebe für seine Frau, bedingungslos zu sein. Die Ehrfurcht der Frau hat für ihren Mann bedingungslos zu sein. Jetzt rauchen die Köpfe und man denkt, ja Moment, Respekt erwirbt man, Respekt gewinnt man. Nun, ich möchte illustrieren. Ich denke, die Illustration dürfte klar sein. In deiner Schulklasse ist einer, der Polizist wurde. Ist mein Bild. Also ich kenne ihn nicht, aber es ist mein Bild. Und er wurde Polizist und du weißt von seinem persönlichen Leben, wie er Schindluder treibt. Er trinkt, er ist verheiratet und hat zwei Kinder, aber er ist seiner Frau untreu, versorgt oder passt auf die Kinder nicht gut auf, aber ist Polizist. Du respektierst ihn nicht. Sein Leben ist ein Leben, das man kaum respektieren kann. Du fährst Auto. Er steht an der Kreuzung. Er hebt die Hand. Du respektierst ihn nicht und fährst vorbei. Und bekommst einen Gruß vom Vater Staat und die Aufforderung zur Zahlung. Die Tatsache, dass du ihn persönlich nicht respektierst, hebt die Notwendigkeit nicht auf, an der Kreuzung zu halten. Der ist immer noch ein Polizist. Ob er ein guter Mensch ist, ob er guten Charakter hat, weiß ich nicht. Es kann sein, dass er keinen schlechten Charakter hat. Aber wenn er die Hand hochhebt als Polizist, ist er immer noch der Dirigierende an der Kreuzung. Und man muss anhalten. Die Frau hat in dem Sinn auf jeden Fall ihm Respekt zu erweisen, Ehrfurcht zu erweisen. Er ist ihr Ehemann. Und was man häufig sieht, ist, wie manche Frauen ihre Ehemänner zur Schnecke machen, wie sie sie bekämpfen. In 1. Petrus, wir waren eben vorhin da, 1. Petrus 3, möchte ich einen Vers, ein Wort herausgreifen aus dem Text. 1. Petrus 3, Vers 4, da steht: Euer Schmuck, Vers 3, soll nicht der äußerliche sein. Die Frau, die einen ungläubigen Mann hat und ihn gewinnen will, soll diesen Schmuck haben. Es soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Gold, Geschmiede oder Kleidung. Übrigens, die Bibel spricht nicht von Goldjuwelen, sondern die Betonung drauf. Es ist nicht falsch, solche Dinge zu haben. Es ist falsch, wenn man denkt, das ist meine eigentliche Schönheit. Denn wenn Gott gegen Goldgeschmiede wäre, ist er genauso gegen Kleidung und wir müssten alle nackt rumlaufen. Müssen wir an dem Text vorsichtig sein, dass wir etwas nicht hineinlesen, was nicht da ist. Das heißt hier, die Betonung, euer Schmuck, eure Schönheit als Frau soll nicht die äußerliche Schönheit sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott wertvoll, kostbar, köstlich ist. Sanft. Das Urtextwort, Jesus gebrauchte dieses Wort in Matthäus 11, Vers 29. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und Jesus hat diese Aufforderung in Matthäus an beide Geschlechter gegeben. Sanftmut ist nicht eine Sache von Frauen allein. Petrus zielt nicht herab auf Frauen und sagt, sie sollen ganz besonders still sein und die Männer dürfen aufbrausend sein. Ganz im Gegenteil, alle beide Geschlechter nach Jesus sollen von Jesus lernen und seine sanftmütige Gesinnung haben. Es ist nicht geschlechterbedingt. Was aber Petrus anspricht, ist diese Stille, die in einer schönen Frau Gottes an den Tag gelegt werden soll. Und es steht nicht im Text, dass der ungläubige Ehemann Respekt verdienen muss. In Epheser 5, Vers 33, auch in 1. Petrus 3, es steht nicht da, dass der Mann diese Sanftmütigkeit verdienen muss. Erst wenn er sich recht verhält, dann bin ich endlich mal so weit, dass ich ihm freundlich bin. Und wie viel Mal habe ich das gehört, auch diese Tage habe ich das gehört von Leuten, Telefongespräche, aber Roger, er ist so unvollkommen, er ist so zuwider. Und ich denke, alle beide Geschlechter haben dieses Problem, dass wir oft zuwider sind. Und die Frau möchte bedingungslos geliebt werden, aber möchte, dass er sich gefälligst das erarbeitet, was sie an Respekt erweist, und das ist nicht, was der Text sagt. Der Text sagt, erweise diesen Respekt, diese Anerkennung. Nun, ich habe einen Mitdozenten, guten Freund von mir, ist erwähnt eigentlich in unserem Buch in Kapitel 6, Ken, mein Gebetspartner, und wir sprechen oft zusammen. Er hatte einen Männerkreis in der Gemeinde, und in diesem Männerkreis haben sie sich ausgetauscht über den Umgang mit der Frau, und der eine bemerkte, meine Frau kritisiert, und andere sagte auch meine, und alle fünf sprachen darüber, dass die Frauen sie angegriffen, kritisierend angegriffen hätten. Und der eine sagte, ich gebe eine Illustration, sagte er. Ich lag in der Küche auf meinem Rücken unterm Spülbecken. Da war es auf und ich machte am Abfluss etwas. Und meine Frau läuft vorbei und sie sagt, meinst du, dass das nachher funktioniert? Die Frau in dem Moment soll sich nicht wundern, wenn es ihm schwerfällt, ihr freundliche Liebe zu zeigen, wenn er einen Kampf hat. Denn sie hat ihn geschmäht. Sie hat seine Kompetenzen in Frage gestellt. Sie waren schon 20 Jahre verheiratet und er hat das zigmal gemacht. Warum denn diese herabtuende Bemerkung? Was soll das gewinnen? Wie soll das erbauend sein? Aber es ist in den Fernsehsendungen zu sehen, es ist überall zu sehen in unserer Gesellschaft, dass man sich gegenseitig niedermäht. Und leider kommt das auch in christliche Kreise hinein und in unsere Familien hinein, sodass das Herabtun akzeptiert wird als ein Teil unserer Rede miteinander, als ob das normal wäre. Und interessanterweise, ich habe diese genau gleiche Geschichte gestern erzählt in der Bibelschule Brake und jemand von vorne bemerkte, die Stimmen, die am lautesten lachten, waren die Frauenstimmen. Und einer, ein Student vorne merkte, habt ihr gehört, keine Männer haben gelacht. Es ist nicht zum Lachen. Und manche Frauen haben durch diese Art von Reden sich eine schöne Beziehung mit ihrem Mann verbaut, ohne es zu wissen, dass sie es getan haben. Es ist so, dass wir Männer anders denken als Frauen, das wissen die meisten von uns. Ich denke linear. Ich denke nicht an viele Details. Ich bin kein Detailmensch, meine Frau ist super, was Details anbelangt, und ich bin total linear. Also ich sage dir, wie schlecht es ist bei mir mit dem linearen Denken. Ich spielte Basketball in High School und war nicht gut. Und der Trainer hatte Mitleid mit mir und gab mir immer 20 Sekunden zu spielen, von einem Viertel von dem Spiel. So kurz vor der Halbzeit, 20, 30 Sekunden vor der Halbzeit, schickte er mich rein. Und da war ein loser Ball. Und ich ging nach dem Ball. Und als nächstes hörte ich von dem Schiedsrichter, Son, you're out of the ball game. Du bist weg vom Spiel. Und ich drehte mich an ihn verdutzt und sagte, lieber Herr, was habe ich bloß gemacht? Und er sagte, ich habe gepfiffen und gepfiffen und gepfiffen und gepfiffen und du hast nicht aufgehört. Ich habe das Pfeifen nicht gehört. So linear bin ich. Ich schalte praktisch alles aus und sehe eins. Und manche von uns sind so. Ist das sündig? Nein. Genauso wenig, wie es sündig ist, dass eine Frau gleichzeitig das Radio hören kann, den Fernseher angucken kann, zwei Telefongespräche und ein Rezept ausfüllen. Sie kann alle Dinge auf einmal machen. Multitasking bis geht nicht mehr. Und ich kann als Lehrer nicht einmal an die Tafel schreiben und zugleich sprechen. Das ist wahr. Wenn ich schreibe, muss ich aufhören zu reden. Ich bin so linear. Weder die eine noch die andere Seite ist sündig. Männer sind nicht schlechter, weil wir linear sind. Und Frauen sind nicht besser, weil sie multitasking können. Wir sind anders, weil Gott es so gewollt hat. Und wir dürfen nicht herabschauen auf die Art des anderen Geschlechts. Also wäre schlecht, weder wir Männer runter auf die Frauen, noch die Frauen runterschauen auf den Mann, weil er, kann ich das sagen, vergesslich ist? Welcher Mann unter uns ist je vergesslich gewesen? Ich brauche nicht zu fragen, ob Wilfried seine Sylvia jetzt vermisst. Das brauche ich nicht zu fragen. Der vermisst sie schwer. Und ich weiß, wie sie ihm zur Seite steht, obwohl wir persönlich noch nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß, wie es ist bei uns. Meine Frau fehlt mir heute. Ich brauche sie, freue mich auf Montagabend am Flughafen. Langen Kuss und gute Umarmung. Aber sie fehlt mir, weil sie eben Begabungen hat, die ich nicht habe. Ich habe wiederum Begabungen, die sie nicht hat. Und diese Begabungen sollen geehrt werden, geschätzt werden. Und wir sollen niemals den anderen runterputzen, bloß weil sie anders sind oder anders denken als wir. Und ich denke an diesem Punkt, wie wichtig das ist, dass Frauen lernen, auch still zu sein. In dem Buch Männer sind Frauensache. Ich kann sagen, Shanti Feltan hat es geblickt. Durch die Umfragen, die sie gemacht hat, sie hat immer wieder mit Erstaunen festgestellt, wie Männer auf öffentlichen Tadel reagieren. Eine Frau soll sich nicht wundern, wenn der Mann nicht mit ihr spricht, wenn sie ihn ständig öffentlich kritisiert, bemängelt, bemuttert, korrigiert, anleitet, mach dies und mach das, mach jenes. Das ist eigentlich eine Kränkung von seinem Männlichsein, öffentlich. Und da war ich in einer Tagung in Frankreich vor Jahren, ein Mädel fragte nach ein bisschen Zeit, sie war befreundet mit einem und wir haben einen Raum gefunden und sie sagte, du, ich weiß es nicht, was mit ihm los ist. Wir sind jetzt so und so lang befreundet und immer noch nicht spricht er von Hochzeit. Also ich weiß es nicht, was los ist. Und dann fragte ich, hast du ihn darauf angesprochen? Ja, jeden Tag. Ich kannte seinen Vater. Sein Vater war bis dahin beim Herrn, aber sein Vater war ein fantastischer Leiter. Das Vorbild von Leitung hatte er vom Vater. Und da sagte ich zu ihr, also ich habe eine Bitte an dich, finde einen Reißverschluss und gebrauche es für deinen Mund. Und ab heute, ab jetzt, keinen einzigen Ton mehr sagen, was er tun soll und wann er es endlich mal tut, dass er Nägel mit Köpfen macht und dich und die Hochzeit einleitet, sondern still sein. Zwei Wochen später sah ich sie und sie sagte, er hat mich gebeten, seine Frau zu werden. Das Ehepaar wohnt bei uns am Ort jetzt. Das war damals in Europa. Und sie waren etliche Jahre hier als Diener am Wort. Und sie wohnen jetzt bei uns am Ort. Und wir waren neulich zusammen. Und ich fragte sie, kannst du dich noch erinnern an das Gespräch in Frankreich? Oh, sie sagte, ich denke immer wieder dran. Sie sprang ihm durch ihr ständiges Zureden in die Leitung. Sie sprang ihm davor. Sie hat ihm die Leitung abgeschnitten. Er konnte nicht leiten. Durch Stillsein und Warten und Beten gab sie ihm die Möglichkeit zu leiten. Das, wozu Gott ihn berufen hat in der Beziehung. Nun, ein anderes Paar kam zu mir in die Seelsorge in Stuttgart. Ich machte eine Bemerkung, gab ihm einen Tipp. Und da war ein Schreibblock und ein Stift auf der anderen Seite von meinem Schreibtisch, wo sie saßen. Und die Frau griff gleich zum Block und zum Stift und hat es ihm gegeben und sagte, du, das war gut, schreib das auf. Und ich habe sie gestoppt. Ich habe gesagt, bitte leg den Schreibblock wieder hin und auch den Stift. Er kann es sich das merken im Herzen. Und das ist eine Illustration eigentlich von eurem Hauptproblem. Und es war eine Bemutterung von ihm. Das waren zwei unserer allerbesten Freunde zu der Zeit in Deutschland. Und er ging dann fremd, lebte einige Jahre mit einer Deutschen hier. Es war ein Ehepaar von der amerikanischen Wehrmacht. Und die Frau zog wieder in die Staaten und erst vor ein paar Jahren zog er wieder hin zu seiner Familie. Und mein Problem ist, ich konnte ihn verstehen. Nicht, dass er recht gehandelt hat. Ich habe gehasst, nicht ihn, sondern gehasst, was er tat. Aber ich konnte ihn leider verstehen, weil sie ihn ständig öffentlich zur Schnecke gemacht hat. Durch ihre Anweisungen, durch ihr ständiges Reden. Sie hat es nicht gemeint. Sie wollte das bestimmt nicht. Aber sie hat nicht verstanden, welche Auswirkungen sie hatte im Umgang mit ihm. Auch diese Eigenschaft soll in der Gemeinde zu sehen sein. Diese Eigenschaft von Ehrerbietung. Und es ist hier Ehrerbietung für die Leitung. Hebräer 13, Vers 17 sagt eindeutig, was die Gemeinde den Leitenden zu zeigen hat. Da heißt es, gehorchet euren Leitern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Die Gemeindeprediger, die hier sind, kann ich auch einen Tipp geben. Predige nie selber über diesen Vers. Hab's einmal getan. Und das war ein Kanonenschuss in die falsche Richtung. Boah, das hat mich getroffen, ich kann euch sagen. Aber von auswärts komme ich. Und ich kann hier, wenn ich ein Gast bin in einer Gemeinde, kann ich als auswärtiger Gast sagen, die Gemeinde soll die Gemeindeleitung Ehrerbietung erweisen. Das bedeutet, für sie beten. Und wisst ihr, es gibt Leute, so wie es auch Frauen gibt in der Ehe, die schamlos kritisieren. Oh. Und wenn ich das höre, tut es mir weh. Ich habe einen guten Freund in den Staaten, der Pastor ist, jetzt ist er in Ruhestand getreten, jetzt vor kurzem. Er war Student, reiste mit einer Musikgruppe der Schule. Sie waren in der Gemeinde am Sonntagmorgen und die Gruppe hat gesungen. Sie sitzen am Mittagstisch und der Junge vom Musikteam erlaubt sich, die Predigt zu kritisieren am Mittagstisch als Gast in dieser Gemeinde. Oh, ich bin so dankbar. Der Vater von dieser Familie stoppte ihn und sagte, an diesem Tisch wird unser Pastor nicht kritisiert. Er sagte, mein Gebet ist, dass unsere Kinder in den Dienst des Herrn gehen und hier kritisieren wir unsere Gemeindeleitung nicht. Wow! Das haute mich um. Vor allem, dass der, der die Rüge bekam, es mir erzählt hatte und was die Auswirkung war in seinem Leben. Gemeindeleitung, ich brauche keine Handhochhebung, aber Gemeindeleitung ist nicht leicht, nicht wahr? Wer Leitungsaufgabe hat, oh mei, ist das schwer. Die Entscheidungen, angefochten zu werden, gehasst zu werden von nicht nur zwei, sondern fünf Seiten und nicht zu wissen, was man als nächstes tut und ständig Gott zu bitten um Weisheit und dabei ständig unter Beschuss zu sein von Leuten, die kein Blatt vor den Mund nehmen und alles sagen, was ihnen in den Kopf kommt als Kritik, als ob das erlaubt wäre. Wir dürfen reden, was wir wollen. Es ist ein freies Land, Roger. Aber nicht nach der Bibel. Wir dürfen nicht reden, was wir wollen. Wir müssen einander mit Ehrerbietung kommen. Kein Gemeindeglied möchte von vorne gepöbelt werden und angeschrien werden vom Pastor und genauso wenig in andere Richtung. Leitende im Gebet tragen, in Ehrerbietung kommen. Und das bedeutet den stillen und sanften Geist haben und das bedeutet viel beten. Viel beten lernen. Ich denke, diese zwei Seiten in der Ehe, Männer, die Frau, der Mann, die Frau bedingungslos lieben, die Frau, dem Mann bedingungslose Ehrerbietung, bedingungslose Ehrfurcht erweisen, Anerkennung erweisen, was das bewirken würde in unseren Ehen. Es gibt so viel Not, so viel Not. Es ist oft zum Heulen. Und ich denke, wenn ich fragen würde, ob man in den letzten Wochen und Monaten gehört hätte von christlichen Ehen, die auseinandergingen, würden etliche Hände hochgehen und sagen, ich habe davon gehört. Ich auch. Aber es müsste anders sein, wenn wir lernen würden von Christus und Gemeinde. Gott hat nicht undeutlich gesprochen. Die biblische Aussage über die Liebe des Mannes zur Frau und die Ehrerbietung der Frau zum Mann, beide Dinge sind ganz deutlich in der Bibel. Zu begreifen ist das nicht schwer, aber das tun. Ich denke, wir erheben uns und machen eine kurze Gebetsgemeinschaft über gerade diese zwei Punkte, die wir gehört haben in den letzten Minuten. Die nächsten 5 oder 6 Minuten bitte in kleineren Gruppen miteinander beten und dann schließe ich in ein paar Minuten. Wir beten zusammen. Stehen wir dazu auf. Danke, Vater im Himmel, dass du in deiner großen Weisheit diese Ehe als Institution gegründet hast und auch die Gemeinde. Und beide informieren einander. Hilf uns, durch deinen Umgang mit deiner Braut zu lernen, wie wir auch in dieser irdischen Beziehung zu leben haben. Und Vater, wo Sünde vorliegt, wo verzagt sein das Ergebnis ist von vielem Versagen, wo manche schon längst das Tuch geworfen haben, das Tuch der Hoffnung, weil sie sehen, es ändert sich doch nichts. So möchten wir dich bitten, dass du neue Ansätze ermöglichst, dass alle, die beteiligt sind in Ehen und Familien, und das bedeutet alle von uns, ob ledig oder verheiratet. Wir sind alle in Familien. Hilf uns, für unsere Familien zu beten. Und wo wir Worte sprechen können, gib uns Mut und Weisheit und Sanftmut, diese Worte zu sagen, sodass sie richtig ankommen. Und hilf, Herr, dass du Erweckung schenkst in unseren Ehen und Familien, so wie in unseren Gemeinden. Möge Christus über alles und allem stehen und Mittelpunkt sein. Amen.